Philus ist noch ein kleiner Schnaps in der Hardwareentwicklung, um auch wirklich Supercomputer zu schlagen. Aber wir sind da relativ nah dran.
Wie baut man eine Deep-Tech-Firma und schafft den Sprung vom Konzern ins Startup? Die Frage klären wir heute in Fund Build Operate, dem Startup-Podcast mit Jan Mitschaika von HV Capital und mir, Noah Leidinger. Unser Gast in der heutigen Folge ist der Kipu Quantum-Gründer Daniel Volz. Nachdem sich Daniel einige Jahre bei McKinsey und BASF mit Quantencomputern beschäftigt hat, ist er 2022 mit Kipu Quantum gestartet und will mit einer 10-Millionen-Finanzierung Software für Quantencomputer bauen. Im Podcast erzählt er, wie man den Sprung von der Konzernkarriere ins eigene Startup schafft, was man bei der Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern beachten muss und wieso Kundenkontakt selbst bei visionären Deep-Tech-Themen absolut entscheidend ist. Moin Jan, moin Daniel. Jan, ich glaube, man hat ja in den letzten Monaten oder vielleicht sogar Jahren schon gesehen, dass VCs auch wieder vermehrt in so Deep-Tech-Themen gehen und nicht mehr jetzt nur B2B-Software-Startups finanzieren. Wieso ist Daniel aus deiner Sicht der perfekte Gast, mit dem man mal über dieses Thema Deep-Tech-Firma aufbauen sprechen kann?
Also Daniel hat uns bei HV vor einigen Monaten einfach sehr überzeugt. HV hat ja auch in seine Firma Kipu Quantum investiert, die er gegründet hat. Und wir sind immer auf der Suche nach Teams, die einerseits eine tiefe technologische Kompetenz vereinen mit auch dem betriebswirtschaftlichen Know-how. Und genau das bringt Daniel mit seinen Kollegen Tobias und Kike eben mit, weswegen HV sich für ein Investment hier entschieden hat. Und mit dem Thema Quantum Computing bewegt sich Daniel natürlich wirklich am Rande des technisch Machbaren, was wir einfach auch als Investor extrem spannend gefunden haben.
Daniel, normalerweise steigen wir mal direkt ins Thema ein. Ich glaube, bei euch wäre trotzdem nochmal ganz gut, dass du kurz erklärst, was ihr sozusagen mit Kipu Quantum überhaupt macht. Ich glaube, das ist ja nicht für alle jetzt so einfach verständlich.
Nee, kann ich gerne. Ich kann es mal versuchen zu umreißen. Also der Name ist bei uns Programm. Kipu Quantum ist im Bereich Quantencomputing aktiv oder Quantum Computing. Was wir bei uns machen, ist Software für Quantencomputer. Und das Ziel ist, mit dieser Software der Quantencomputer früher nutzbar zu machen. Und das ist, glaube ich, vor allem deswegen relevant, weil Quantencomputer auch so eine Art Moore-Law folgen. Also wir haben eine starke Verbesserung der Quantencomputing-Prozessorleistung in den letzten 5 bis 8 Jahren gesehen. Aber wir sind tatsächlich immer noch bei relativ kleinen Quantenprozessoren unterwegs.
Ich stelle mir das gerade, wenn man so ein Produkt hat, im Fundraising ziemlich schwierig vor, weil ihr sozusagen, also ihr habt jetzt schon Prozesse, die ihr jetzt mit den bestehenden Kapazitäten lösen könnt. Schlussendlich seid ihr aber doch auch abhängig davon, dass sich die Technologie insgesamt weiterentwickelt und die besser wird. Wie pitcht man das bei einem Investor? Weil der muss ja schlussendlich nicht nur von euch überzeugt sein, sondern ihr müsst ihn gleichzeitig auch davon überzeugen, dass jetzt halt der richtige Zeitpunkt ist, um in diese Technologie zu investieren. Wie macht man das?
Ich glaube, es sind zwei Fragestellungen. Das eine: Was ist überhaupt das Potenzial, das in der Technologie drinsteckt? Also wie groß ist der Markt, wenn der Markt denn kommt? Das ist bei Quantencomputing, glaube ich, halbwegs intuitiv verständlich, dass es da sehr viele Probleme gibt. Das ist eher die Frage, was ist das Zielpublikum, da die Technologie halt sehr breit anwendbar ist und natürlich den Use Case, den man pitcht, auch ein bisschen zu den Leuten passen muss, denen man den Use Case pitcht. Und ich glaube, der zweite Themenaspekt, der wichtig ist, ist das Timing, also warum gerade jetzt. Und da muss man natürlich gut in der Lage sein, den Status quo darzustellen. Also wo stehe ich überhaupt? Was würde passieren, wenn es uns nicht gäbe? Wie lange würde es dann dauern womöglich? Und dann entsprechend ableiten können, warum es durch uns oder durch das Venture entsprechend eine besonders hohe Eintrittswahrscheinlichkeit für eine frühe Nutzbarkeit vielleicht gibt.
Aus unserer Perspektive hat uns Kipu wirklich vor neue Herausforderungen in der Evaluierung gestellt, weil, wie Daniel schon sagt, da gab es ein ganz plakatives Zitat, was ich sehr beeindruckend fand. Covid-19 konnten wir noch lösen, konnten wir Impfstoffe entwickeln. Sollte Covid-25 kommen, ist unklar, ob wir das ohne Quantencomputing quasi ähnlich bekämpfen können. Und ich glaube, wenn solche Antworten kommen, dann braucht man sich wirklich, wie Daniel sagt, gar nicht mehr über das Thema Marktgröße irgendwie versuchen, Tamsamsom und so weiter herzuleiten. Es ist natürlich als Investor dann eine Wette oder ein Investment mit der Perspektive, wie schnell entwickelt sich die darunter zu liegende Hardware, die ja auch von einer ganz begrenzten Zahl Firmen entwickelt wird. Wie entwickeln sich die Use Cases? Und das Versprechen von Kipu ist einfach, diese Zeit bis zum Quantum Advantage massiv nach vorne zu ziehen. Das war die Grundlage unserer Investmenthypothese. Aber es ist für uns neu, weil bei einem typischen Startup muss man jetzt nicht warten, bis die Datenbanktechnologie in der Lage ist, diese Webseite zu betreiben. Da betreten wir sicher für uns, wie es so schön heißt, Neuland.
Wie macht man eigentlich bei so einem Thema? Ich stelle mir jetzt vor, wenn man so eine Finanzierungsrunde plant oder auch die Forschungsbudgets, wie viel man investieren muss. Das ist ja auch sehr stark davon abhängig, wann dann eigentlich der große Durchbruch mal kommt. Wie plant man das so ein bisschen und wie geht man das an, dass man jetzt sozusagen diesen Durchbruch, der eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, dass er zu dem und dem Zeitpunkt kommt, da einberechnet, aber dass man nicht irgendwann dann kurz vor dem Durchbruch ohne Geld da steht und dann vielleicht irgendwie ein Jahr vor Erfolg aufhören muss?
Naja, das ist eine gute Frage. Also, wir sind auch tatsächlich nicht die erste Welle an Quantencomputing-Startups. Also es gibt seit ungefähr 2017, 18 gab es quasi eine erste Welle, die ist jetzt auch teilweise gebrochen. Es gab also einige Gründer, die vor uns gekommen sind und einfach zu früh dran waren oder zu schnell zu groß geworden sind und sich lässig verkalkuliert haben, den Markt falsch eingeschätzt haben und jetzt in relativ großer Zahl tatsächlich pivotiert sind und jetzt halt auf einmal schon immer mal AI gemacht haben. Also es gibt, ich nenne jetzt keine Namen, aber es gibt ein paar Startups, die schreiben quasi jetzt ihre eigene Geschichte um und behaupten sozusagen, obwohl sie eigentlich vor 5 Jahren als Quantencomputing-Startups rausgegangen sind, dass sie natürlich schon immer die eigentliche Vision war, dass es Gen AI jetzt werden soll. Was wir halt versuchen, ist, glaube ich, eine Einschätzung aus zwei Richtungen. Das eine, man muss, glaube ich, für unseren Case in der Lage sein, vorherzusagen mit einer hinreichenden Genauigkeit, wo auch wirklich die Hardware ist. Also dafür braucht man, glaube ich, ein sehr spezifisches technisches Verständnis. Und auf der anderen Seite ist es halt eine Frage, ist der Markt schon bereit? Und das wird, glaube ich, bei uns im Founder-Team sehr gut durch Kike und mich wahrscheinlich abgedeckt. Also Tobias, mein zweiter Mitgründer, ist ein guter Generalist, hat schon mal eine Company aufgebaut. Aber Kike ist halt jemand, der seit knapp 25 Jahren im Quantencomputing-Markt aktiv ist. Der war über 2 Jahrzehnte Hochschullehrer, er kennt die ganzen Firmen, hat quasi auch die ersten Hardware-Spieler kommen sehen. Manche sind auch wieder gegangen. Und ich habe ein ganz gutes Verständnis, glaube ich, durch meinen Hintergrund, wie das bei Endnutzern aussieht. Ich war vorher bei BASF und habe dort das Thema Quantencomputing vorangetrieben zum Beispiel. Und so haben wir halt versucht, durch diese Expertise den Markt ganz gut abzuschätzen.
Man muss beim Team aber dazu sagen, das hat Daniel jetzt etwas umschifft. Normalerweise sagt man ja oft so in den Startups, wer ist der BWLer, wer ist der Techie. In diesem Fall haben die BWLer in Chemie promoviert und der Techie in Physik promoviert. Das ist dann vielleicht auch etwas anders als bei manchen anderen Startups.
Daniel, wie geht man generell, also du hast jetzt schon gesagt, ihr wart in der Karriere und habt dann irgendwann Kipu Quantum gegründet. Ich stelle mir das bei so einem Deep-Tech-Thema sehr schwer vor, die ersten Gründungsschritte zu machen. Weil meistens, wenn ich so ein einfaches Software-Thema habe, dann kann ich ja anfangen mit einem MVP, das erstmal austesten, schnell ein Produkt entwickeln. Bei euch ist das ja nicht der Fall, da kann ich ja nicht schnell einfach mal den ersten Prototypen entwickeln. Zumindest stelle ich mir das so vor. Wie macht man bei so einem Thema die ersten Schritte und geht sozusagen in die Gründung rein?
Also ich, was glaube ich bei uns sehr geholfen hat, war ist die Tatsache, dass einer der Gründer, Tobias, das schon mal gemacht hat und er hat quasi auch erfolgreich ein Specialty Chemical Startup aufgebaut, was glaube ich auch einigermaßen ungewöhnlich ist, zumindest in Deutschland. Das ist auch kein konventioneller Startup Case gewesen. Ich war sein erster Mitarbeiter, den er dann eingestellt hat, und ich war auch quasi auch von Anfang an mit dabei, habe das quasi alles gesehen, wie das läuft, und die Erfahrung war sicherlich hilfreich. Und ich glaube aus der anderen Seite, ich habe halt, also wir aus dem Beruf raus? Ich habe sowohl bei McKinsey mich mit dem Thema Quantencomputing tief auseinandergesetzt, als auch bei der BASF. Und ich habe einfach einen sehr tangiblen Need gesehen, weil ich dort mit anderen Quanten-Startups, insbesondere auch den Startups aus der ersten Welle, zusammengearbeitet habe. Und ich habe mir zumindest eingeredet, mit einer großen Klarheit auf den Markt zu schauen und zumindest abzuschätzen, was wäre denn aus Sicht von so einem deutschen Chemiegiganten wie BASF halt eigentlich der richtige Ansatz, um an den Markt ranzugehen.
Ich glaube, eine Sorge, die, wenn ich jetzt in der Karriere wäre und ich würde überlegen, okay, gründe ich oder nicht, und ich habe vielleicht schon eine Familie, würde die Sorge sein, dass man erstmal auf sehr viel Gehalt zum Beispiel verzichten muss und dann vielleicht dann nicht mal noch seine Familie durchbringen kann. Wie schaut ihr da als Investor drauf? Ist es dann bei solchen Themen auch so, dass man sagt, okay, so ein Gründer kann jetzt trotzdem vielleicht ein höheres Gehalt kriegen als jemand, der aus der Uni kommt, und das ist jetzt, der muss nicht so übersparsam leben, wie jetzt ein klassischer Startup-Gründer das vielleicht tun sollte? Oder ist es schon so, eigentlich, wenn man ein Startup macht, dann ist da erstmal halt eine Phase, wo man nicht so gut verdient, und damit muss man dann auch als erfahrener Gründer leben können?
ich finde ja immer, dass Startup-Gründer nicht leiden sollten in ihrer Zeit. Also, weil ich hätte ja gerne Gründerinnen und Gründer, die einfach maximal fokussiert auf das Unternehmen sind und alles geben können. Und dazu gehört auch für mich, dass irgendwie die Brötchen bezahlt sind und nicht jeden Monat quasi geschaut werden muss, wie die Miete überwiesen wird. Also das auf gar keinen Fall. Es gibt ja Gründer, die lange bootstrappen, wo es dann an die eigenen Ersparnisse geht, die dann quasi sparsam leben. Aber ich glaube, sobald Kapital da ist, sollten alle Gründer sich ein Gehalt zahlen, von dem sie leben können. Was jetzt aber nicht heißt Champagner und Kaviar, weil das wird dem Unternehmen dann eben auch das Kapital entziehen, was man vielleicht für andere Mitarbeiter braucht. Aber ich bin da vollkommen für eine angemessene Bezahlung der Gründer und glaube nicht, dass das der Hebel ist, das, was unsere Startups wertvoller macht, wenn wir da sparen unbedingt. Was aber vielleicht an die Gründer in meinem Portfolio heißt, jetzt nicht alle mit Gehaltserhöhungsforderungen kommen.
Ein Thema, das ich mir auch noch schwierig vorstelle, ist das Thema Talente, weil es wahrscheinlich für euren Bereich jetzt auf der ganzen Welt nur eine begrenzte Anzahl an Menschen gibt, die das überhaupt verstehen und die in dem Bereich arbeiten können. Und dann gibt es wahrscheinlich einige Großkonzerne, die für dieses Personal sehr, sehr hohe Gehälter zahlen würden. Habt ihr da irgendwie spezielle Tipps und Tricks, wie ihr das angegangen seid, gerade am Anfang, wo man vielleicht noch ein unfertiges Produkt, eine unfertige Vision hat und dann versucht, einen Uni-Absolventen zu überzeugen, dass er jetzt nicht in den gut bezahlten Konzernjob geht, sondern zu einem ganz neuen Startup?
Ich glaube, es gibt bei uns zwei Erfolgsfaktoren, die es uns erlaubt haben, ein sehr, sehr gutes Team aufzubauen. Ich glaube, der eine ist vermutlich nicht auf viele übertragbar, aber ich sage es trotzdem, was, glaube ich, zur Wahrheit dazugehört. Also wir haben halt mit Kike einen technischen Gründer, der halt insbesondere in diesem Ökosystem Quantenphysik halt einen Ruf wie Donnerhall hat. Der ist sehr bekannt, der ist, wie gesagt, der hat in seinen knapp 20 Jahren akademische Karriere, ist eben echt was aufgebaut, hat sehr viele hochkarätige wissenschaftliche Ergebnisse erzielt und hat einfach einen sehr, sehr guten Ruf im Ökosystem. Und es gibt sicherlich einen großen Teil der insbesondere Quantenphysiker, die wir haben, die halt gekommen sind, weil da halt Kike Solano die Tech und die Science verantwortet. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch wichtig für insbesondere Nischen-Tech-Talent halt eine gute Vision parat zu haben. Also das sind, glaube ich, die Leute, die nicht nur wegen Kike gekommen sind, die halt gesagt haben, ich glaube einfach daran, dass das, was Kipo Quantum vorhat, näher, praktikabler, vielleicht echter ist als das, was getan wird. Also wir haben ein paar Leute, die haben halt sehr, sehr hochkarätige akademische Karrieren gehabt, Max-Planck-Institute und so weiter, was quasi Creme de la Creme ist, aber haben halt auch gesagt, die haben irgendwie ihre ganze akademische Karriere lang Anträge geschrieben, mit denen irgendwie drin stand, und dann nutzen wir Quantencomputing, um Supraleiter zu entwickeln, oder wir nutzen es, um irgendwie das Klima zu retten oder Krebs zu heilen, und das hat halt bei denen sehr wenig mit der eigentlichen Arbeit zu tun, und halt gesagt haben, okay, ich habe jetzt die Schnauze voll davon, das, was auch immer nötig ist, in den Antrag zu schreiben, damit es irgendwie DFG-Förderung dafür gibt, sondern die wollen halt wirklich an echten Problemen arbeiten. Und halt, wenn sie hinschreiben und wir wollen schneller Quantencomputing nutzbar machen, dann halt auch wirklich genau daran arbeiten. Und das tun wir natürlich bei Kipo.
Und man muss sagen, ich merke das immer wieder, wenn man in der Lage ist, ähnlich wie Daniel und seine Mitgründer, in der Lage ist, eine starke Vision zu vermitteln, ist man natürlich auch wahnsinnig vorne im Hiring im Vergleich zu vielleicht Startups, die sagen, hey, ich mache das nächste. Jetzt will ich nicht sagen, das kriege ich wieder hinterher von einem Kollegen auf den Deckel, aber angenommen, ich mache die nächste so und so App, so und so mit der und der. Dann ist es natürlich schwierig, die wirklich Top-Leute irgendwie dafür zu begeistern, die man ja auch, wenn sie monetär incentiviert sind, immer noch über ESOP etc. ins Unternehmen binden kann. Und wahrscheinlich ehrlicherweise ja immer noch Gehälter verdienen, von denen man leben kann.
Jetzt hören sich auch viele zu, die vielleicht selbst kein Deep-Tech-Startup haben, aber die zum Beispiel mal für ein bestimmtes Thema oder zur Weiterentwicklung von einem bestimmten Produkt denken, sie wollen jetzt mal einen Wissenschaftler mit ins Team holen, der dann halt ein spezifisches Thema vorantreibt. Gibt es da kulturelle Tipps, die du geben kannst, oder generell, wie man Wissenschaftler führt? Ist das anders oder Dinge, die man beachten muss, damit da eben die Zusammenarbeit mit so einem vielleicht jetzt rein BWLer-Team gut funktioniert?
Das finde ich ganz spannend. Also wir haben, und man kann natürlich über die Validität streiten, aber wir haben es trotzdem gemacht. Wir haben quasi mal mit allen so einen Myers-Briggs-Type-Indicator-Test gemacht. Und wenn man sich die Ergebnisse anschaut, dann merkt man halt schon, dass wir, wenn man sich unser Team anguckt, jetzt nicht so einer Durchschnittsverteilung folgen. Wir haben halt sehr viele Leute, die die im Myers-Briggs halt ein starker T-Typ sind. Die Leute fühlen sich sehr stark durch Zahlen und Fakten irgendwie getrieben. Und was, glaube ich, auch insbesondere bei Akademikern oder akademisch ausgebildeten Leuten eine Rolle spielt, ist halt das Thema Recognition. Also wenn die Leute quasi 3 bis 5 Jahre ein PhD gemacht haben und dann halt so drauf dressiert wurden, dass es halt wichtig ist, in welcher Reihenfolge der ganzen Autoren man irgendwie steht, weil das den Status und den Wert sozusagen widerspiegelt, dann ist es, glaube ich, eine Herausforderung, weil man halt insbesondere in einem größeren Team halt es oft schwierig ist, das halt irgendwie festzumachen. Man kann, wenn man sich dessen bewusst ist, aber glaube ich auch darauf eingehen und da hilft es uns oder hilft uns, glaube ich, im täglichen Geschäft, dass wir damit halt auch Erfahrung haben.
Gibt es da konkrete Themen, die ihr macht, um mit diesem Recognition-Problem ein bisschen umzugehen?
Naja, es ist, glaube ich, so ein Kampf an 2 Fronten. Also auf der einen Seite, wir versuchen so ein bisschen steter Tropfen hüllt den Stein mäßig zu zeigen, dass es halt auch noch andere Metriken gibt. Da ist viel Kultur, glaube ich, dabei. Also es ist, glaube ich, wichtig, dass man halt, auch wenn jetzt mal jemand ein Ergebnis vorstellt, halt klar macht, dass halt das meistens ein Team-Effort ist und halt auch mit der, wenn es um so Verteilung von Lob und Anerkennung und Wertschätzung geht, halt auch wirklich in die Breite geht und halt versucht, die einzelnen Beiträge halt auch rauszustellen und vielleicht auch die Mitarbeiterin, die so eine numerische Simulation im Hintergrund gemacht hat, halt auch irgendwie auf die Bühne zu stellen, wenn es darum geht. Und auf der anderen Seite geht's halt, wir haben natürlich auch schon, auch wenn die Währung, wenn wir nicht so viel von dieser Währung haben, auch mal so klassische akademische Incentives zu bieten, wie die Company auf der Konferenz zu repräsentieren. Auch wir schreiben das ein oder andere Paper, weil es eine wichtige Währung ist, um Glaubwürdigkeit bei Kunden herzustellen. Da versuchen wir natürlich, nach den Maßstäben vorzugehen, die halt den Mitarbeitern einfach aus der Uni schon vertraut sind. Das sind, glaube ich, so die 2 Elemente für uns.
Das letzte Thema, das ich mir jetzt noch schwierig vorstelle, bei so einem Produkt, ist irgendwie die Produktentwicklung, wie man die vorantreibt, weil es ja auch viele Themen gibt, die noch vielleicht weiter weg vom Markt sind und wo man erstmal 1-2 Jahre entwickeln muss, bevor man überhaupt dann das erste Mal dem Kunden zeigen kann. Gibt es da Tipps, die du vielleicht auch für andere Startups hast, die sich jetzt mal für ein Projekt entscheiden, das eine längere Laufzeit hat, bis man an die Kunden geht, wie man zum Beispiel verhindert, dass man jetzt voll am Need vorbei entwickelt, der Kunden?
Also das habe ich tatsächlich in meiner Konzernphase bei sehr vielen Startups gesehen. Also ich habe mit ich will wieder keine Namen nennen, ich will nicht irgendwelche Wettbewerber oder Kollegen sozusagen jetzt schlecht aussehen lassen, aber ich habe als ich bei der BASF war, halt mit vielen Sales- und Business-Development-Leuten gesprochen, die halt sehr stark aus der Physik kamen und sich womöglich sehr wenig Gedanken darüber gemacht haben, wie halt beispielsweise in der Chemieindustrie heute mit so Themen wie Modellierung umgegangen wird. Also ich habe dann mit Leuten gesprochen, die haben so den Eindruck vermittelt, als würden bei der BASF irgendwie Leute so Steine zusammenschlagen, um damit chemische Forschung zu machen und halt gar nicht auf der Uhr hatten, dass es natürlich auf klassischen Rechnern auch möglich ist, Simulationen zu machen, aber dass es natürlich eine Grenze gibt, bis zu der man gehen kann mit normalen Computern und es eine Grenze gibt, ab der Quantencomputer hilfreich sind. Also ich glaube, generell ist es gerade auch in so einem vermeintlich Far-Out-Topic wie Quantencomputing wichtig, dass man sehr, sehr früh mit Kunden zusammenarbeitet, weil das Risiko halt wirklich am Need vorbeizugehen ist halt unglaublich groß. Gerade weil halt auch eine digitale Lösung, und darauf läuft es am Ende des Tages hinaus bei Quantencomputing, sich in eine bestehende Architektur und in bestehende Workflows integrieren muss. Und wenn man da halt keinerlei Verständnis oder zu wenig Verständnis dafür hat, dann ist halt das Risiko hoch, dass man sagt, ja, okay, ich baue jetzt irgendeine Plattform und da ist dann Quantencomputing drin und man dann irgendwie nach 3 Jahren, nachdem man irgendwie durch 2 Finanzierungsrunden durchgebrannt hat, feststellt, ja, Moment mal, das hätte ich mir irgendwie alles sparen können. Und wenn ich womöglich viel mehr Wert auf ein anderes Feature gelegt hätte und mir dafür 70% von meinem Development Invest gespart hätte, wäre womöglich ein besseres Produkt rausgekommen. Also es ist, glaube ich, wichtig, früh Feedback zu finden und vor allem auch früh in der Lage zu sein, auch einem Großkonzernkunden, wenn man Großkonzerne versucht anzusprechen mit dem jeweiligen Produkt, halt auch in einer verständlichen Sprache erklären zu können, was man überhaupt tut.
Ich glaube, der letzte Punkt ist wahnsinnig wichtig. Wir sehen das halbwegs häufig, wenn wir Deep Tech Startups uns anschauen, dass das ganze Thema Kundenkommunikation etc. teilweise gepusht wird, bis das Produkt sogar fertig ist. dass dann gesagt wird, okay, wenn es dann funktioniert und wir bewiesen haben, dass es funktioniert, dann werden die Kunden das kaufen, weil es besser ist. Aber wie Daniel schon sagte, also es gibt so viele Dimensionen von besser, dass das einfach kritisch ist. Und es war auch ehrlicherweise eine Sache, die uns bei Kipu früh imponiert hat, einfach diese enge Verzahnung mit der Industrie, die auch schon eine Zahlungsbereitschaft bewiesen hat, sodass man eigentlich sagen kann, okay, wenn das Team es hinbekommt, dieses Produkt zu Ende zu bauen, ist sozusagen die Vermarktungsseite. Es klingt jetzt arrogant, als VC ist nicht gelöst, muss natürlich gemacht werden, aber es sind schon sehr starke Proofpoints da, dass die Kunden wirklich dann auch bereit sind, dafür zu bezahlen.
Ist es für euch eine Grundvoraussetzung, wenn ihr in so Deep Tech-Themen investiert, dass es zumindest schon diesen Kundenkontakt gibt?
Ja, es war interessanterweise, gestern habe ich mit meiner Kollegin Maxi drüber gesprochen, wie weit bis zum Umsatz würde HV eigentlich Startups finanzieren. Also man kann ja sagen, ich gehe in die Entwicklung von, keine Ahnung, neuartigen Reaktoren, Fusion etc., wo dann der Umsatz, ich meine, da braucht man sich auch um den Markt keine Gedanken machen. Energie ist bewiesenermaßen ein recht großer Markt. Aber da reden wir eher über 10 plus Jahre, bis der erste Euro Umsatz kommt und dementsprechend noch wahnsinnig viel R&D-Risk. Und was wir für uns irgendwie identifiziert haben, typischerweise brauchen wir schon irgendwie eine Form von kommerzieller Traction in 2 bis 3 Jahren. Ich glaube, viel weiter werden die meisten generalistischen VCs sich schwer tun zu investieren. Es gibt vielleicht Ausnahmen, ESA Aerospace bei uns im Portfolio, Raketen, die ja auch relativ schwierig zu bauen und zu testen sind. Aber typischerweise, glaube ich, mit so einer Perspektive ist man da ganz gut dabei. Und dann hilft es zum Beispiel auch, wenn man nicht erst einen Demonstrator Plant für 20 Millionen bauen muss und dann eine Großanlage für 100, um zu produzieren, sondern vielleicht in der Lage ist, Subscale erste Erfolge, erste Umsätze zu realisieren, um einfach einen stärkeren Haken hinter dieses kommerzielle Thema zu setzen.
Daniel, jetzt haben wir schon oft angedeutet, dass ihr sozusagen mit eurem Startup schon recht nah auch an der kommerziellen Entwicklung seid, mit vielen Kunden sprecht. Kannst du vielleicht so 1, 2 konkrete Use Cases sagen, wo eure Software heute schon genutzt wird und wo Firmen vielleicht sogar schon dafür zahlen?
Kann ich sehr gern machen. Also das Versprechen von Quantencomputing ist ja erstmal, Industrieprobleme zu lösen, die heute unlösbar sind, und mathematische Probleme zu crunchen, die auf einem normalen Supercomputer Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte dauern würden. Also es gibt diese Probleme tatsächlich. Was wir bei Quantencomputing heute machen können, ist deutlich größere Probleme lösen zu können als alle anderen Ansätze. Und man kann natürlich dann extrapolieren, wie weit sind wir dann wirklich davon weg, echte Probleme lösen zu können. Wir glauben, dass es in 1, 2, maximal 3 Jahren der Fall sein wird. Und das sind dann Probleme, die total breit gestreut über die Industrie sind. Also man kann sich Proteinmodellierung beispielsweise anschauen. Da gibt es Fragestellungen wie, wie ist eigentlich die 3D-Struktur oder die dreidimensionale Gestalt von so einem großen Biomolekül. Man kann sich anschauen, wie chemische Reaktionen von Biomolekülen katalysiert werden. Also wie sozusagen Biomoleküle interagieren mit kleinen Substraten, mit kleinen Molekülen, aber halt auch Probleme aus der Finanzwirtschaft. Portfoliooptimierung ist ein klassisches kombinatorisches Optimierungsproblem. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, Assets zu allozieren und dann halt zu berechnen, vielleicht unter einem gegebenen Risikoprofil, wie man das am besten machen kann, um irgendwie den Return bei einem Soll-Risiko zu maximieren beispielsweise.
Und was euch jetzt sozusagen in den nächsten 2 bis 3 Jahren noch fehlt, ist einfach, dass die Rechenleistung stärker wird von den Quantencomputern. Genau. Die Software wäre sozusagen schon fertig, aber man wartet jetzt eigentlich darauf, dass man es richtig rechnen kann.
Richtig. Also wir können sozusagen im Bereich Portfoliooptimierung beispielsweise momentan so ein knappes Drittel von der Zielproblematik lösen im Bereich Proteinmodellierung für die 3D-Struktur. Wenn man sich jetzt so ein mittelgroßes Protein anschaut, sind wir irgendwie bei auch knapp 25%. Das heißt, es fehlt uns noch ein kleiner Schnaps in der Hardwareentwicklung, um auch wirklich anfangen können, Supercomputer zu schlagen. Aber wir sind da relativ nah dran.
Wäre es nicht für euch sogar profitabler als Team, wenn ihr sagen würdet, ihr geht nur auf das Finanzthema und baut einen Hedgefonds mit den Rechnern?
Das ist, glaube ich, im Scope, was die Exit-Strategie betrifft bei uns. Das ist, glaube ich, kann man sich sicherlich machen, wird auch eine interessante Board-Diskussion, glaube ich, werden, wenn wir das tatsächlich auch zeigen konnten, dass es so geht. Aus unserer Sicht ist es halt weniger risikoreich, sich jetzt auf ein mathematisches Problem, das dann vielleicht die Underlying Math für dieses Hedgefonds-Optimierungsproblem ist, zu fokussieren, weil wir halt sagen, wenn man sich jetzt mal die maximal wertvolle Quanten-Algorithmen-Company anschaut, dann müssten wir halt eigentlich in der Lage sein, alle Probleme zu adressieren. Und das Risiko in diesem Case ist halt auch geringer, wenn man sagt, wir machen jetzt nicht irgendwie 50.000 Use Cases, aber wir schauen uns mal zumindest alle 3 bis 5 mathematischen Probleme an, die ich vorhin erwähnt hatte. Weil dann ist quasi die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch als einer der Ersten es schaffen kann, echte Probleme zu lösen, halt hoch. Was natürlich das mit sich bringt, ist, dass wir heute noch nicht sagen können, ist es die Finanzmathematik der erste, der zweite oder der dritte Use Case, den Kipo Quantum lösen kann. Und womöglich ist auch der erste Use Case Proteinfaltung und nicht Finanzmathematik. Aber das ist aus meiner Sicht eigentlich der smartere Ansatz, da vorzugehen.
Das ist natürlich auch kommerziell ein sehr spannendes Thema. Angenommen, die BASF oder wer auch immer entwickelt ein neues Medikament mit den Kipo-Algorithmen oder ein Hedgefonds realisiert dadurch so und so viel Milliarden extra Gewinn durch schlauere Portfolio-Optimierung. Wie schafft man es dann auch als Kipo einen Teil dieses Werts, den man ja unstrittig geschaffen hat, zu capturen? Also die Kipo-Algorithmen, die Kipo-Technik wird jetzt sicher nichts was sein, was ich wie HubSpot für 19 Euro im Monat pro User irgendwie verkaufen kann. Das ist eine interessante Frage, die wir auch schon angefangen haben im Board zu diskutieren, weil der potenzielle Impact dieser Technologie einfach so gigantisch sein kann für die Kunden, dass man das fast schon in Richtung Co-Entwicklung etc. treiben kann.
Wie relevant ist für euch eigentlich bei so einem Deep Tech Startup, dass da auch vielleicht ein BWLer jetzt dabei ist, der sich da schon ganz smarte Monetarisierungsstrategien ausgedacht hat? Oder denkt ihr eher, nee, dass, wenn das Produkt steht, die Monetarisierung kann man noch einfacher auch von außen lösen oder jemanden dazu holen und es geht erstmal primär um die Technik?
Also die meisten SaaS-Startups ändern ja ihr Pricing 5-mal fundamental und sind hinterher immer noch unzufrieden, ist so mein Learning. und insofern würde ich sagen, wenn man genug Wert schafft für den Kunden und da relativ unique ist, dann wird man schon einen Weg finden, das zu monetarisieren. Irgendwie, da mache ich mir eigentlich gerade in dem Fall von Kipo keine Sorgen, aber muss man machen.
Daniel, bevor Jan und ich jetzt im Nachgespräch nochmal mehr über die Investorensicht auf Deep Tech sprechen, gibt es noch so ein Hauptlearning, das du bisher beim Aufbau von Kipo Quantum hattest, das du gern nochmal allen Hörern mitgeben würdest, ob es jetzt die sind, die selbst nachdenken, ein Deep Tech Startup zu bauen oder auch alle anderen, die vielleicht ein ganz normales Startup haben?
Also ich glaube, mein Hauptlearning als jemand, der, wie gesagt, vom Startup mal zumindest für ein halbes Jahrzehnt auf die Konzernschiene abgebogen ist, ist, glaube ich, es lohnt sich, sich zu trauen, da auch davon auch wieder runterzugehen. Also ich habe, ich habe viele Peers gehabt, die relativ kurz im Großkonzern drin waren, so, keine Ahnung, Ende 20, Anfang, Mitte 30, teilweise auch schon länger, wo man halt sieht, dass sich viel Frustration eingestellt hat und die wollen sagen so, oh, die danach so gesagt haben, ja, ich würde voll gern auch ein Startup gründen, ich habe so eine tolle Idee und ich bin damit im Konzern nicht weitergekommen, weil ich habe niemand an die Vision geglaubt. Ich glaube, es lohnt sich, den Sprung zu tun und in Startup tatsächlich reinzugehen und sich zu trauen, sich von der vermeintlichen Sicherheit im Großkonzern einfach zu lösen. Also wenn man es irgendwie familiär machen kann, ist es, glaube ich, wertvoll, weil der Gewinn an Zufriedenheit und an Lebensqualität, wenn man wirklich selbst mal die Sachen umsetzen kann, von denen man die ganze Zeit nachdenkt, man könnte und man sollte und man müsste, das ist es einfach wert aus meiner Sicht. Das ist eine Bestätigung. Ich habe auch mir ein bisschen überlegt, so mache ich das jetzt wirklich, biege ich jetzt von meinem komme ich jetzt quasi von meinem hohen Konzernross wieder runter und schreibe sozusagen die Vision, den Senatorstatus nach der Corona-Pandemie zurückzuholen, schreibe ich das alles ab. Aber ich bereue es auf jeden Fall nicht, das getan zu haben. Und ich würde es auch, ich glaube, es gibt einen großen Teil an Leuten, die unzufrieden im Großkonzern sind, die das auch könnten und vielleicht auch machen sollten. Ich glaube, es wäre besser für uns als Gesellschaft, wenn es mehr Gründer gäbe, die mit Erfahrung coole Dinge bauen.
Ich glaube auch dieses Thema, was teilweise über Deutschland gesagt wird, Angst vor Scheitern, dass das irgendwie als Stigma, als Makel oder so ist, das sehe ich mittlerweile überhaupt nicht mehr, ehrlicherweise. Und insofern, worst case, hat man ein Jahr, wo man vielleicht auf manche Annehmlichkeit verzichten muss, aber hat die Chance und hat erstmal sehr viel für die eigene Selbstverwirklichung getan und dann eben die Chance, was ganz Großes zu bauen. Also insofern, ich kann da jeden auch nur ermutigen, Wobei ich es eigentlich gar nicht weiß. Ich habe aus der Uni rausgegründet, habe noch nie im Konzern gearbeitet. Insofern erzähle ich hier immer nur sehr, sehr theoretisch von dem Ganzen.
Wobei, wenn du das sagst, Jan, also womöglich war ich gar nicht so mutig, weil ich bin ja den Weg aus dem Startup in den Konzern schon mal gegangen. Also ich habe vielleicht kurz gezweifelt, als ich dann irgendwie auf Jobsuche war, als ich das erste Mal aus dem Startup rausgegangen bin. Aber ich habe an mir selbst gesehen, dass es möglich ist. Und was Jan beschreibt, dass man sowohl in der Beratung als auch in einem klassischen Großkonzern wie der BASF mit offenen Armen genommen wird, das habe ich einfach selbst erlebt. Also vielleicht fehlt mir auch diese Angst, weil ich selbst am eigenen Leib erfahren habe, dass es halt einfach auch funktionieren kann, wieder zurückzugehen.
Vielleicht noch ganz kurz nochmal zurück, weil Jan noch gerade das Thema Deutschland angesprochen hat. Gibt es eigentlich sozusagen ab einer gewissen Phase als Deep-Tech-Firma, muss man den Schritt gehen, in die USA zum Beispiel zu expandieren, weil dort die wichtigsten Investoren sind, dort die wichtigsten Talente sind? Oder ist es auch möglich, eine wirklich große Deep-Tech-Firma in Deutschland mit vor allem deutschen Investoren oder in Europa mit europäischen Investoren zu bauen?
Ist eine sehr gute Frage, die kann ich, glaube ich, abschließend in ein paar Jahren beantworten. Ich glaube, was ich jetzt sehen kann, sowohl das Talent wird wahrscheinlich nicht der limitierende Faktor in Europa sein und auch nicht die Nachfrage von Kunden, weil wir, ich sehe einfach, dass es eine große Bereitschaft von Großkonzernen auch in Europa gibt, sich in diese Themen wie Quantencomputing oder in Deep Tech Themen, die noch exploriert werden, reinzubegeben. Was natürlich eine Frage ist, wann findet man quasi im Wachstumsbereich nicht mehr einen Investor, der irgendwie ein Lead für eine Pre-IPO-Runde machen kann. Das wird sich, glaube ich, bei uns noch zeigen. Da sind ganz viele Ungenauigkeiten drin. Also auch so die Frage, wann kommerzialisiert man, wie viele Use Cases parallel. Ich glaube, es ist zumindest mal auf unserem Stage durchaus möglich, das auch ohne US-Investoren und US-Kapital zu machen. Und ich glaube, das haben wir auch in der Runde bewiesen, wenn man sich anschaut, wo das Geld in Kipo Quantum Seed-Runde herkommt. Das sind tatsächlich vorwiegend durch deutsches und europäisches Geld, das momentan finanziert.
Das sind auch motivierende, abschließende Worte für Europa und für Deutschland. Danke, Daniel, für die ganzen Einblicke. Viel Erfolg weiterhin und bis bald mal.
Sehr gern. Vielen Dank euch beiden.
Ciao, ciao.
Dankeschön. Tschüss. Ciao.
Daniel war ja gerade ziemlich optimistisch, was das europäische Investorenumfeld auch für Deep-Tech-Firmen betrifft. Siehst du das ähnlich oder glaubst du schon, ist es für Deep-Tech-Firmen ab einer gewissen Phase schwierig, dass sie nur noch europäische Investoren haben?
Als VC bin ich Berufsoptimist und eigentlich immer versuche, die Stärken zu sehen. Und ich glaube, wenn ich mich in Deutschland und in Europa umschaue, sehe ich da einfach wahnsinnige Potenziale auf der Startup-Seite. Gerade wenn man sich anschaut, wo aus meiner Perspektive die Unternehmen der Zukunft gegründet werden in Bereichen wie Robotik, AI, Quantencomputing, IoT, Industrie 4.0, haben wir gerade in diesen Bereichen vielleicht sogar mehr Stärken noch, als wenn wir versuchen, Softwareunternehmen oder das nächste Social Network zu bauen. Nicht, dass wir das nicht können, aber ich glaube, das passt sogar zur gewachsenen Industriestruktur. Insofern sehe ich das auch optimistisch und ich habe den Eindruck, dass sowohl auf nationaler wie auch auf internationaler Ebene, auf vielen Ebenen was passiert, sei es Kooperationen, Hochschulen mit VCs, Kapital zu mobilisieren etc. Insofern schaue ich vielleicht auch berufsbedingt, aber immer positiv in die Zukunft.
Ein Spezialthema bei den Deep-Tech-Firmen ist ja auch, dass die kommerzielle Traction relativ weit weg ist. Und du meintest vorhin im Gespräch mit Daniel, dass du so nach 3 bis 4 Jahren eigentlich so eine gewisse kommerzielle Traction gern siehst bei einem Investment-Case. Aber dass ESA Aerospace zum Beispiel eine Ausnahme ist. Kannst du vielleicht sagen, wieso ESA dann eine Ausnahme ist und was ihr euch da beim Investment gedacht habt?
Also ich glaube, VC funktioniert oft mit Regeln, die dann aber auch teilweise gebrochen werden. Bei ESA Aerospace ist das Marktpotenzial einfach gigantisch. Also wenn es funktioniert, eine funktionierende Trägerrakete zu bauen, dann ist das einfach sofort ein Unicorn, ohne jegliche Frage, wenn nicht sogar ein Deckercorn. Und deswegen hat sich HV trotz der längeren Zeit bis zu ersten Revenues da für ein Investment entschieden.
Aber weil es trotzdem sozusagen physikalisch schneller möglich wäre, wie jetzt zum Beispiel Nuklearthemen, die noch weiter weg sind, also sowas würdet ihr eher nicht machen. Oder auch, obwohl da das Marktpotenzial ja, wenn man jetzt irgendwie Nuclear Fusion lösen kann, wäre das Potenzial ja auch gigantisch.
Irgendwann übersteigt es natürlich auch die Laufzeit unserer Fonds, wo man sagen kann, gut, es wird viel Wert geschaffen in der Zwischenperiode, aber irgendwann wird es für uns schwierig, das dann zu rechtfertigen.
Wie macht man es eigentlich bei der Bewertung mit solchen Firmen? Weil bei SaaS-Startups kann man ja gewisse Multiples auf dem Umsatz anlegen, kann sich das Wachstum anschauen. Das gibt es gewisse Logiken. Bei diesen Deep-Tech-Firmen ist sozusagen das Gesamtpotenzial viel größer, wie du auch gerade meintest. Wenn man so eine Rakete hat, dann ist man sofort ein Dekakorn im Grunde. Aber auch das Ausfallrisiko viel höher. Macht man es dann einfach mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, die man da ansetzt? Oder ist Bewertung gar nicht so zentral oder noch unzentraler wie bei anderen Firmen? Oder wie geht man das an?
Ein Projekt, an dem ich gerade arbeite mit meiner Kollegin Maxi zusammen, ist ein Verständnis, was sind eigentlich die Events, die die Bewertung einer Firma auf das nächste Level heben und in welche Richtung unsere Gedanken uns im Moment treiben, ist dieses TRL, dieses Technology Readiness Level, was ja eine 10er-Skala ist, wo unsere Hypothese ist, alles vor 3, 4 ist irgendwie wirklich noch Forschung, 4, 5, 6 passiert viel Wert, 7, 8, 9, nochmal Wert. Es klingt jetzt vielleicht für den geneigten Hörer etwas abstrakt, aber dass man quasi sagt, das, was sonst bei den klassischen Startups vielleicht der Markteintritt Deutschland, Europa, USA ist, gewisse Umsatzschwellen, dass wir uns da an dieser Technology Readiness orientieren, was übrigens Biotech-Investoren ähnlich machen, wo es ja die Clinical Trials gibt, wo auch nach jeder erfolgreichen Stufe der Wert des Startups einfach massiv steigt.
Wie ist es bei euch in der Zusammenarbeit mit so Deep-Tech-Firmen? Weil das ist ja vom Produkt her nochmal schwieriger zu verstehen. Und bei einem SaaS-Startup kann man ja relativ schnell durchsteigen und dann auch gewisse Tipps geben, die einfach auf der Hand liegen oder die man aus der eigenen Erfahrung kennt. Bei Deep-Tech-Firmen, wenn man jetzt nicht 100% das Produkt versteht, kann man ja nicht so konkret helfen. Wie versucht ihr da zu supporten als VC? Oder wie geht man da in Sparring mit den Gründern, wenn man vielleicht das Produkt gar nicht so 100% durchdringen kann?
Da, glaube ich, hilft eine realistische Einschätzung der Themen, wo man wirklich helfen kann. Ich denke, es gibt so diese Kerndisziplinen, Organisationsaufbau, Hiring, Finanzierung, Go-to-Market, Business Development, wo generalistische VCs wie HV oder auch wie ich irgendwie helfen können. In meinem Fall eben basierend auf der Erfahrung, mehrere Unternehmen schon aufgebaut zu haben. Gleichzeitig muss man da natürlich dann auch seine eigenen Grenzen sehr gut kennen und einschätzen. Wobei, ehrlicherweise, als ich Gründer war, hat es mich immer brutal genervt, wenn von den Investoren Feedback kam zu Gaming-Konzepten oder Marketing-Kampagnen oder so. Ich glaube, da muss man insgesamt als Investor auch aufpassen, wo man Feedback geben kann und wo man sagen kann, hey, das ist meine persönliche Meinung, aber auch nicht mehr als das.
Wie ist es beim Gründersetup? Also wir haben jetzt von Daniel schon gehört, ihr Team ist deutlich weiter fortgeschritten in der Karriere als so ein klassisches Gründerteam, das jetzt vielleicht ein soziales Netzwerk aus der Uni rausgründen würde. Wollt ihr das generell bei Deep-Tech-Startups noch mehr sehen? Und wenn man jetzt überlegt, man will ein Deep-Tech-Startup gründen, was sind für euch so nötige Komponenten im Team, die ihr eigentlich braucht, um da überhaupt zu investieren? Braucht man da so einen Top-Wissenschaftler, wie es bei Kipo Quantum ist? Oder wie schaut ihr da drauf?
Ja, wir haben für uns die Kriterien mal definiert. Und was wir gesagt haben, ist, wir brauchen einerseits wirklich einen Wissenschaftler, der zu den oberen, was auch immer, 10%, 15%, 20% in dem Feld weltweit auch gehört. Nicht nur wegen der technischen Fähigkeiten, sondern was wir auch merken vom Recruiting her zum Beispiel, zieht er oder sie die richtigen Talente an, etc. Also das ist einerseits notwendig. Andererseits investieren wir aber auch nicht in reine wissenschaftliche Teams. Wir achten da wirklich auf die Go-to-Market-Seite.
Wie bewertet man sowas beim Wissenschaftler? Also gerade wenn man jetzt irgendwie branchenfremde ist, man kennt sich vielleicht in dem Bereich der Wissenschaft gar nicht aus. Wie findet man raus, ob jemand jetzt zu den Top 20 oder Top 10% gehört?
Wie immer im VC, Reference Calls, Due Diligence. Also wir schauen uns Citation-Indizes an. Es gibt ja in der Wissenschaft ist ja sehr ego-getrieben, gibt es viele Rankings, wer steht wo, wer hat wen zitiert, etc. Und achten da einfach auf diese Signale, Portfolios. Es gibt immer mehr Wissenschaftler, die auch schon Startups gegründet haben in der Vergangenheit. Das ist natürlich auch ein super Zeichen. Und was wir auch gerne sehen, ist, dass spezialisierte Fonds mit investieren. Das hatte Daniel ja vorhin auch erwähnt, also auch bei Kipo Quantum gibt es ja dedizierte Quantum-Fonds, die mit investiert haben mit HV oder sogar vorher schon, und das ist für uns dann natürlich auch eine gute Validierung.
Meistens ist es ja bei Deep-Tech-Startups so, dass sie im Grunde gar nicht bootstrappen können, bei Kipo Quantum ja auch so, dass die auf einer PowerPoint im Grunde erstmal raisen müssen, weil man, um das Produkt mal grundlegend zu bauen, braucht man einfach Geld von Investoren. Hast du generell Tipps, wie man das jetzt auch als anderes Startup machen kann, wenn man sagt, okay, ich kann mein Produkt jetzt nicht bootstrappen, ich muss auf einer PowerPoint raisen, ich habe noch keine Traction, wie man das sozusagen in dem Pitch-Prozess angeht mit Investoren, dass man die dann trotzdem überzeugt, obwohl man jetzt noch keine Traction zeigen kann?
Es gibt also vielleicht zwei Antworten. Die eine ist natürlich die Frage, muss ich schon raisen? Und wenn ja, von wem? Es gibt gerade in Europa, aber auch in den USA gibt es ja vielfältige Grant-Programme, Investitionszulagen, vielleicht kann ich an der Uni noch länger bleiben etc., sodass ich diesem Fundraise aus dem Weg gehe. Und dann je spezifizierter mein Projekt schon ist, kann ich dann ja eine Art von Traction auch zeigen, die vielleicht nicht Umsatz ist, sondern vielleicht Key Hires, vielleicht ein LOI von einem potenziellen Kunden, eine Kooperationsvereinbarung, einen Grant, der besonders renommiert ist, erste Publikationen etc. Weil für uns als Investoren, wir wollen ja mal sehen, wow, da entsteht gerade was, da kommt was Cooles zusammen. Und klar, wenn dann Umsatz da ist als Kennzahl, zeigt das ja Product Market Fit. Und wenn nicht, muss man eben andere Traction-Signale quasi suchen.
Würdest du heute, wenn du wieder an der Uni wärst und so auf die ganze Startup-Landschaft und auf die Entwicklungen guckst, vielleicht auch eher in den Deep-Tech-Bereich gehen und nochmal was Naturwissenschaftliches studieren? Oder dass sozusagen, wenn jetzt ein Student die Möglichkeit hat, das von seinen Fähigkeiten her zu machen, würdest du das eher empfehlen, weil du glaubst, dass da in den nächsten Jahren die größten Chancen sind?
Definitiv. Ich glaube, die Kombination Deep Tech plus MBA ist eigentlich fast unschlagbar. Und der MBA kann richtig MBA sein oder kann vielleicht auch irgendwie ein paar Jahre Beratung oder Bank oder sowas sein. Aber ich finde das immer sehr beeindruckend, wenn sozusagen eine solide naturwissenschaftliche Basis gelegt wurde.
Hast du vielleicht noch so einen abschließenden Insight aus dem Deep Tech Bereich oder vielleicht auch einen abschließenden Tipp für alle angehenden Deep Tech Gründer, den du nochmal allen mitgeben willst?
Ich glaube, es gibt erstaunlich viel Interesse an Deep Tech Startups im Moment im Vergleich zu vor einem Jahr oder vor 2 Jahren. Und das ist einerseits bei den generalistischen Fonds wie HV, aber auch zunehmend Spezialisten. Und es gibt ja immer so diese alten Plattitüden, so VCs finanzieren kein Hardware. Gut, ESA Aerospace, schon Hardware. VCs investieren nichts, wo die Forschung drin ist, Quantencomputing. Und insofern, und ich will uns da gar nicht so herausstellen, es gibt ja noch viel spezialisiertere Fonds. Ich würde mich dann nicht mehr von dieser Finanzierungsseite zu sehr abschrecken lassen.
Wieso glaubst du, ändert sich das gerade?
Als VC ist man immer auf der Suche nach Unternehmen, die in 10, 15 Jahren richtig, richtig groß sein können. Und wenn man sieht, welchen Rückenwind eben so Themen wie Dekarbonisierung, Elektrifizierung haben, dann ist relativ klar, dass da sehr große Firmen entstehen werden. Und deswegen beschäftigen wir uns damit.
Ich glaube, das ist ein perfektes Schlusswort für die Folge. Da waren sehr viele Themen dabei, glaube ich, für alle, die sich vielleicht auch nur für Deep Tech interessieren, alle, die wirklich mal gründen wollen in dem Bereich. Ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder und danke nochmal für die Insights.
Danke dir, Noah.
Ciao, ciao.
Das war Fund Build Operate, der Startup-Podcast mit Jan Mitschaika von HV Capital, produziert von Finance Forward. Falls euch der Podcast gefallen hat, abonniert und bewertet uns auf Spotify oder Apple. Und falls ihr Ideen oder Feedback für die nächsten Folgen habt, schreibt mir gerne eine Mail an noah.leidinger@omr.com.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.